Also ich habe mich ja letzte Woche schon mal darüber beschwert, dass ich also keinen geraden Satz rauskriege, wenn es so warm ist. Und ich dachte echt, letzte Woche wäre schon hart, aber die Woche hat es einfach noch mal härter reingeballert. Heute war Labor, es war übelst schwül. Ich hatte eine lange Hose an, den Kittel drüber und die Brille von mir, wir brauchen eine Laborbrille, die ist permanent beschlagen, ne? Da hatte ich noch ein bisschen Kopfschmerzen von gestern Abend vom Grillen. auch durch schwüle Wetter vom Nachhausegehen.
Vom Grillen.
Ja. Und keine Ahnung, ich fühle mich, als ob ich die ganze, also als ob ich permanent unter einer Dusche stehe, weil ich bin übelst nass. Ich weiß nicht, ob man es sieht.
Du glänzt schön,
Ich
ja.
glänze, ja. Aber wenn ich mir jetzt mal so durch die Kamera gucke, dann sehe ich da nur so eine Reflexion. Nur eine Reflexion auf Maltes weißer Brust. Und er sitzt, also um es kurz zu erklären, er sitzt mit einem Handtuch über den Schultern, oben ohne, nasse Haare. Er hat sich eben auch einmal schon mal die Haare abgetrocknet. Das ist, also es hittet, glaube ich, noch härter bei dir, Malte. Was
Das
ist
Ding ist
denn
an.
los da?
Das Ding ist an, du beschwerst dich, dass es so warm ist.
Ja.
Digga, du hast ein schwarzes T-Shirt an.
Ja, im Labor ziehe ich auch nur ein schwarzes T-Shirt an.
Okay.
Aber in der Wohnung macht das
Also.
jetzt keinen Unterschied mehr.
Also, ihr
Ja.
müsst wissen, hier in Erfurt hat es heute Nacht um die 4 bis 5 Stunden geregnet. Also wirklich ein Platzregen. So bis Mittag waren hier auch noch die Straßen nass. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist auf jeden Fall richtig am Start. Es waren hier heute 28 Grad mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Ich war heute Morgen, ich bin aufgestanden, war duschen. Ich bin heute Mittag nochmal duschen gegangen und hier nach der Aufnahme werde ich nochmal duschen gehen. Weil es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe heute schon 3,5 Liter Wasser getrunken und bin am Verdursten, weil ich allein schon 4 Liter Wasser an Flüssigkeit durch Schweiß verloren habe heute. Ich habe schon zweimal das T-Shirt gewechselt. Ich kann jetzt alle 3 Tage einen vollen Wäschekorb waschen. Weil das komplett voll mit Wäsche, weil es alles vollgeschwitzt ist. Zum Glück trocknet die Wäsche ja auch innerhalb von 4 Stunden wieder, also von daher ist alles gar kein Problem.
Okay, und du sitzt jetzt oben ohne da, weil du kein T-Shirt mehr hast.
Nee, weil ich es danach eh in die Wäsche hauen müsste nach dieser Aufnahme, wenn
Ah,
ich es mir vor der
okay.
Aufnahme angezogen habe.
Du hast keins an.
Kennt ihr diesen.
Kennst du die Geschichte vom unsichtbaren vom König mit der unsichtbaren Kleidung, Malte?
Ich habe eine Hose an, okay, chill.
Ja, klar. Naja, gut.
Kennt ihr dieses Meme von Family Guy, wo Peter zu Lois sagt, oh, das ist Fettenschweiß, das ist wie ein Kampfschiff. Wenn das einmal am Rollen ist, hast du keine Chance mehr, es aufzuhalten.
Ich meine ja, also Family Guy macht halt sehr viele Witze über fette Menschen, so das muss man jetzt einfach mal so
Ja,
dazu sagen.
aber den fühle ich in den letzten Tagen wirklich sehr. Also
Ja, dann
sehr.
könntest du halt was ändern, ne?
Also ich bin dran, aber es ist ein Prozess.
Aber ich glaube, aktuell Sport machen ist auch, also noch mal härter die Überwindung.
Digga, ist geil. Aber jetzt ist es gerade effektiv.
Ja, das stimmt.
HIT-Workouts haben jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Oh mein Gott,
Ja,
Schuhe. es ist ja. Warte, ich glaube, der Rant ist so ziemlich abgeschlossen, aber du wolltest noch.
Ich wollte noch
Nee?
was sagen.
Ah,
Ich wollte noch was
okay.
ergänzen. Ich habe mir überlegt, mir Botox spritzen zu lassen.
Wozu?
In die Achseln. Dann
Damit
schwitzt man nicht so sehr.
meinst.
Das machen so ganz viele so Tage, so Moderatoren von so Fernsehsendungen,
Ah.
damit die halt auf der Bühne nicht schwitzen, wenn sie T-Shirts anhaben, lassen sie sich Botox in die Achseln spritzen.
Ja, aber also jetzt mal.
Aber kann man sich nicht auch die Schweißenden in der Achsel veröden lassen?
Ich weiß nicht,
Das hört
ob
sich deutlich
das.
ungesünder an als
Wollte ich
Botox.
sagen. Botox ist schon ungesund, aber ich glaube, das ist nicht gesünder. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also es ist ja vollkommen normal, dass Menschen bei Hitze schwitzen so. Also ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen lächerlich, auch auf einer Fernsehbühne klar. Natürlich ist es so ein bisschen unangenehm, wenn das jetzt ein paar tausend Menschen sehen, aber ist halt menschlich so.
Ist so. Das ist Schweißshaming.
Nein, aber es
Doch,
ist
ist
ja,
es.
also schon Sweatshaming.
Sweatshaming. Lass einen Twitter-Hashtag starten. Hashtag Sweatshaming.
Ja, es kommt auch sofort unter alle Beiträge. Wir machen ja eh kaum welche. Und in die ganzen Podcast-Beschreibungen, bis wir nicht mehr schwitzen.
Ja.
Sehr schön. Gut.
Wisst ihr, wer auch schwitzt?
Wer denn?
Die FDP. Du weißt, warum die schwitzen?
Nee.
Fridays for Future hat denen so ein paar Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ihr habt euch daran erinnert. Die FDP hatte an die Grünen und an Habeck so einen Brief geschickt, so 101 Fragen zum Heizungsgesetz,
aha,
was dann irgendwie doch nur, ich glaube, 60 oder 70 waren. Und Fridays for Future hat jetzt so eine Liste an 101 Fragen an die FDP geschickt. Und heilige Scheiße, haben die auseinandergenommen. Ich wollte mir eigentlich so 1, 2, 3 Highlight-Dinger rausschreiben. Es sind jetzt deutlich mehr geworden.
Okay, versuch mal deine Top 5.
Oh, maximal. Okay, das ist schwierig
tatsächlich. Dann pick 5 zufällige raus, aber wir können jetzt nicht 20 Fragen durchgehen.
Steht das F in FDP für Fossile? Hat mich ziemlich hart abgeholt.
Ja, ist schon nice.
Dann, das war Frage 3. Frage 12, warum lässt sich die FDP in Klimafragen von einem Klimaleugner Relativierer Steffen Hendrich beraten? Ich muss, glaube ich, sonst mal ein bisschen cutten, weil ich muss jetzt erstmal durchgehen.
Ist okay.
Wieso tut eine liberale Partei alles, um die Freiheit der nächsten Generation einzuschränken? Fand ich auch sehr strong.
Ist ein Point, ja.
Was ist Gerechtigkeit für euch? Und ich glaube, das ist so eine Frage, die fickt die FDP einfach richtig hart. So, was für eine neue Technologie soll nun eigentlich die Lösung sein? Hashtag Technologieoffenheit.
Mhm.
Gratuliert Christian Lindner dem Porsche- und VW-Chef jedes Jahr zum Geburtstag.
Ja, fand ich jetzt...
Oh, okay. Doch, fand ich geil, Mann. Christian Lindner hat einmal gesagt, lieber nicht regieren als falsch regieren, und regiert die FDP in den Augen vieler recht falsch. Wäre es Zeit, damit aufzuhören?
Ja, aber das kennt man, die Aussage.
Sie kaufen 10 Liter Milch, schütten davon 8,5 Liter weg. Wie finden Sie das? Denn genau das ist in etwa die Richtung des Wirkungsgrades von E-Fuels. Da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen.
Das ist sehr, ist eigentlich nochmal eine Bestätigung.
In der Ukraine kommen die Züge auch noch im Krieg pünktlich. Macht das die FDP nachdenklich? Dann
haben wir auch schon, also nicht explizit darüber, aber da haben wir auch schon öfter mal im Podcast drüber geredet. Das ist eigentlich so ein Rant, der alle 3 Wochen mal angesagt ist.
Gibt es in der FDP alternative Kandidaten, die sich als Verkehrsminister besser eignen würden?
Ja, finde ich jetzt.
Finde ich geil, doch, Mann. Und 2 kommen noch, und zwar einmal die 67. 66 und 67 ist Verbundfrage. Setzt sich die FDP für einen durch Marktmechanismen getriebenen Klimaschutz ein? Und wenn ja, wie steht die Partei dazu, dass fossile Subventionen von 50 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr Marktmechanismen etwa in der Verkehrswende untergraben? Und die 93?
Die 93, habe ich schon gesehen, ist rot. Ja.
Die F93 ist finde ich, eine unfassbar gute. Und zwar, warum denkt die FDP, der Markt könnte die Klimakrise lösen, wenn es kein historisches Beispiel dafür gibt, bei den Krisen nachhaltig ohne staatliches Eingreifen gelöst wurden?
Ist tatsächlich, sage ich mal, eine Frage, die ist wesentlich, also manche sind ja einfach nur so ein bisschen fronty.
Ja, die ganzen technischen Fragen habe ich rausgelassen.
Naja, genau, aber das ist so eine technische Frage, die ist echt gut. Und das stimmt ja auch irgendwo. Die ist halt, ja, nö, die ist einfach mega.
Einfach schön. Es kam noch so ein paar technische Fragen zu so ein paar Sachen zur Autolobby, und Falco 101 ist How Dare You. Das fand ich auch irgendwie witzig. Ja, das Schluss auf jeden Fall. Kam bisher noch keine Antwort.
Jedes.
Nicht gut von der FDP einfach. Menschlich schwach.
Bisschen traurig, ja. Malte?
Jedes Mal, wenn ich das Wort Markteingriff höre, dann kommt so mein VWL-Professor in meinen Träumen hoch. Weil das ist sein Lieblingswort. Okay, Markteingriff und staatliche Handlungseingriffe. Ja, alles gut, ich höre mich zu, ist VWL.
Okay, I feel.
Das ist halt leider uninteressant. Naja, die Prüfung muss ich trotzdem bestehen.
Naja, aber wenn das so ist wie die Vorlesung, die ich dazu in Referenz habe in meinem Gedächtnis, dann schaffst du das auch. Ja, Malte, einen Rant haben wir ja für heute noch, habe ich gesehen. Du wolltest, also klar, wir haben ja, glaube ich, auch schon über Rammstein geredet, was da passiert ist. Haben wir noch nicht geredet?
Nee, das fand ich ein bisschen schade.
Nee, wir haben da noch gar nicht drüber geredet.
Ich habe zumindest nicht drüber nachgedacht, darüber zu berichten, weil es ist nicht so politisch relevant gewesen.
Also, es ist ja so ein Gesellschaftsthema.
Es ist eher genau ein Gesellschaftsthema, aber ich finde, inzwischen müssen wir da eigentlich doch mal drüber sprechen, was da jetzt überhaupt genau passiert ist, weil das halt eine riesige Welle geschlagen hat. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht mitbekommen haben, what the fuck, ihr lebt unter einem Stein, und zweitens so, auf Rammstein-Konzerten soll Till Lindemann, der Frontsänger, so Leute losgeschickt haben, die so junge Frauen aus der ersten Reihe, dieser Row Zero, direkt vor der Bühne, die rausgepickt haben, dann die in extra Räume separiert haben, denen ihre Handys abgenommen haben, die auf Drogen und Alkohol gesetzt haben, und dann sollten die halt mit ihm Sex haben, während der Bühnenperformance, während er sich umzieht und sowas, und dann das soll so halb gegen ihren Willen manipulativ gewesen sein, und teilweise geht man auch davon aus, dass man den Betäubungsmittel wie zurück null geben hat, damit sie sich halt an nichts mehr erinnern. Mhm. Und das, finde ich, ist gar nicht das Bedenkliche daran, sondern ich finde das, also doch, warte mal, also stopp, das ist bedenklich, ja. Aber ja, der Point, den ich viel, viel kritischer finde, ist einfach die Reaktionen der Leute darauf, beziehungsweise das ist der Point, der mich noch mehr aufgeregt hat, der ist auch, also kritisch ist auch das falsche Wort gewesen, aber so diese Reaktion der Leute, die Rammstein auf Twitter verteidigen, und da habe ich...
Ja, also wie man Vergewaltigung an sich verteidigen meinst.
Vergewaltigung an sich und so auch so, also was ich so mitbekommen habe, war so was von, ja, was erwartet ihr denn, wenn ihr in den Backstage von einem Konzert geht, was erwartet ihr denn bei Rammstein so? Das fand ich halt einfach... Also ich finde, ich weiß nicht, das ist eine unfassbare Täteraufrufung, das hat mich so wütend gemacht, und deswegen habe ich unseren Twitter-Experten Malte mal auf einen Twitter-Safari geschickt. Ich hoffe, er hat uns ein paar gute Tweets rausgesucht.
Tatsächlich, ich war unterwegs auf Twitter und ich bin leider direkt beim ersten Tweet hängen geblieben, habe mich dann 15 Minuten so sehr über diesen Tweet aufgeregt, dass ich danach nicht weitergesucht habe.
Okay, aber dann hat das ja...
Weil das ging einfach nicht. Bitte? Also, ich lese den jetzt einfach mal vor.
Ja.
Ich muss halt wirklich versuchen, ich habe eben was gegessen. Also es könnte sein, dass ich hier einfach gleich mein ganzes Essen in der Kamera entgegenkommt, ja, wenn ich das vorlese.
Fang bitte an.
Das geht einfach nicht. Übrigens, der Typ heißt Maximilian Pütz, einfach mal Name-Dropping, weil du hast es wirklich verdient.
Nein, das ist Maximilian Pütz. Das ist so, ist das so ein glatzköpfiger Dicker?
Das, ist so, ich glaub, das weiß ich so nicht, aber, ja, aber er ist so ein Dating-Coach.
Genau, das ist so ein Dating-Coach, der hat auch so richtig, richtig abgefuckte Sachen
gesagt. Aber dazu komme ich gleich, Henry. Aber,
okay.
Aber alles
okay.
Gut, Henry, dazu komme ich gleich. Ich habe da was vorbereitet.
Ja. Oh Gott, ich liebe das, wenn Malte sagt, er hat was vorbereitet.
Okay, also ein Kommentar war, wenn ich meine Tochter auch nur in der Nähe einer Backstage-Party erwischen würde, würde ich ihr den Hosenboden langziehen, sodass sie 3 Tage nicht mehr sitzen kann. So, jetzt okay. Bleiben wir einmal alle ganz kurz ruhig. Und jetzt tick ich aus. Also, Maximilian, was ist dein Scheißproblem? Erstmal deine Tochter. Erstmal schon, it must be suck to be your daughter. Zweitens, du hast dir gerade öffentlich zugegeben, dass du dein Kind schlagen würdest. Cool. Ja. Nee, ach, alles gut. In 2023 ist das immer noch eine tolle Option.
Ja.
Ja. Das Problem ist aber, Maximilian Pütz hat auch nicht aufgehört. Ich bin dann in dem Twitter-Thread weiter runtergegangen und er hat auf jeden Kommentar, der etwas gegen seine Meinung gesagt hat, einen weiteren Kommentar geschrieben. Und da dachte ich mir, ich gehe mal in das Kommentar von Maximilian, einfach mal in das Profil von Maximilian rein und guck mir mal an, was der Typ so sagt. So, er verkauft das sogenannte Casanova-Coaching. Was ja schon mal erstmal ein bisschen komisch ist.
Das ist irgendwie schon mal eine kleine Red Flag.
So.
Ja.
Kleine?
Genau. Auf seinem Profilbild ist er hinter einer Deutschlandflagge vor einer Deutschlandflagge abgebildet und hat einen Cowboyhut auf. In seinem, also bei Twitter hat man ja ein Profilbild und dann kann man ja noch so ein Bild im Hintergrund einfügen. Also praktisch wie so ein Banner. Okay,
so ein Banner.
Da ist eine Frau mit einem sehr engen Kleid drauf abgebildet, wahrscheinlich ein Stockfoto, weil ich meine, Maximilian, so wie du aussiehst und mit deinen Sprüchen landest du bei niemandem.
Aber er ist halt der
wirklich Casanova. Wirklich bei niemandem.
Er ist der Casanova,
bietet genau. Sein Coaching an. Und jetzt seine Profilbeschreibung. Transpock, Twitter zwingt mich leider, dieses Wort der wohlstandsverwahrlosten Lefties zu benutzen, anstatt das empowernde Wort N-Wort meiner schwarzen Brüder. Also, Maximilian, jetzt mal ehrlich. Es gibt da auf Twitter einen Knopf. Also, den findest du so, das ist so ein Icon mit so 3 Punkten. Da steht Kanal löschen. Würde ich dir ans Herz legen. Bro, einfach mal machen. Einfach mal draufklicken.
Brüder, Digga, ja, oh, dieser Typ, ne? Ich habe
von dem
mal so, auch mal von denen so Videos gesehen in so Zusammenfassung von so Dating Code Cringe Scheiße. Bro, also wirklich, was der auch für Sachen gesagt hat, so von wegen, man muss so Frauen, man muss eine Frau zum Sex manipulieren. Und ich, also jetzt mal ernsthaft, also wenn du eine Frau zum Sex manipulieren musst,
ja, dann,
dann
sollte man bei sich selbst mal anfangen.
Ja, einfach, gucken, einfach, falsch einfach nicht machen, oder?
Übrigens, also so, übrigens, er hat ja dieses Casanova-Coaching. Da bietet er Online-Kurse an. Der Ansprech-Crash-Kurs kostet 29 Euro. Der Kurs Der perfekte Eroberer, 360 Grad Online-Kurs, kostet 300 Euro. Dann der perfekte Eroberer, das Hörbuch, 40 Euro. Also der hat wirklich, also der hat wirklich das komplette Produktsortiment abgebildet. Der hat einmal die komplette Palette. Dann das Telefon-Flirt-System für 10 Euro und Mastermind-Audio-Training 4 Stunden lang für 40 Euro. Und das sind nur die Online-Coachings. Er hat auch noch Live-Coachings, die halt, also, ja stimmt, er hat die Casanova-Code-Transformation, die ist übrigens neu und mit einem Ausrufezeichen markiert. Also, und in der Beschreibung steht so unglaublich viel Bullshit drin, dass ich wirklich mich anstrengen muss, nicht zu erblinden, wenn ich das lese. Es ist ganz schlimm. Verstehe. Ganz, ganz schlimm. Ja, du, also maximieren.
Davor lese ich mich auch erblinden.
Also, Malte, kannst du für
uns bitte, willst du nicht.
Kannst du für uns bitte zur nächsten Folge Investigativjournalismus betreiben, indem du dir dieses 300 Euro Online-Coaching mal gönnst und mal durchziehst und
sagst, ob nein.
Aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde 300 Euro für ein 360-Grad-Coaching ist okay, weil es ist unter einem Euro pro Grad.
Ja. Ist halt
ein
Freundschaftsstil so.
Übrigens, also ganz ehrlich, Maximilian hat halt locker 100 Tweets zum Thema Rammstein gemacht. Locker 100.
Das ist krass.
Der letzte zeigt das Instagram-Profil von Kyla Shikes. Übrigens, sie ist eine Betroffene in dem Fall. Sie hat auch ein YouTube-Video veröffentlicht, das könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Übrigens auch gerne das Video von Parabelritter, der hat das sehr gut aufgearbeitet, finde ich. Vielleicht auch das Video von Rezo. Also ich finde, die machen das eigentlich ganz gut. Und dazu schreibt er, schaut euch das an, Leute, es wird immer besser. Hashtag Rammstein, Hashtag Lindemann, Hashtag Kyla Shikes. Aufmerksamkeitsgeil hoch 100 und die Rammstein-Sache war ihre perfekte Chance. That's all. Also, Maximilian, ich weiß ja nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, aber es gibt sowas wie Victim Blaming. Kann es sein, dass du gerade Victim Blaming betreibst? Normalerweise macht man sowas nicht als guter Casanova, hm? Du mit deinem verfickten Casanova-Coaching. So, Maximilian, reicht dann auch erstmal für die Woche. Vielleicht nächste Woche nochmal. Vielleicht habe ich nochmal Bock.
Woche, ja. Naja, aber wir haben ja schon öfter mal über sexuelle Belästigung geredet, dann aber eher in Bezug auf die Kirche. Heute reden wir wieder über die Kirche, aber mal aus einer anderen Perspektive heraus. Es gab da so, sage ich mal, gewisse Vorfälle bei einer Freikirche, einer sehr großen Freikirche. Der Hillsong-Freikirche. Ja, genau, Hillsong-Freikirche. Oder Freikirche sagt man, glaube ich, gar nicht dahinter, aber es ist eine. So. Da ging es aber so um Veruntreuung von Spendengeldern. Malte, also generell erstmal, um von vorne anzufangen, die Hillsong-Kirche, was genau, wofür stehen die denn? Also man hat, finde ich, noch nicht so wirklich davon gehört, dafür, dass es einer der größten ist.
Also die Hillsong-Kirche, das ist eine Freikirche. Hm. Also sie gehört zumindest in Deutschland zum Bund der evangelikalischen Freikirchen. Hm. Ist aber auch nur in Deutschland der Fall, dass es so ausgradifiziert ist. Die ursprüngliche Kirche wurde in Australien gegründet. Die sind in über 30 Ländern vertreten, haben über 150.000 Anhänger. Übrigens auch Justin Bieber und Selena Gomez.
Hm.
Gibt es da etwa eine mögliche Reunion zwischen den beiden? Dazu vielleicht nächste Woche. Ihr müsst doch dann wieder einschalten.
Diesmal im christlichen Bund der Ehe.
Ja, oh mein Gott, das.
Ja. So, also die haben eine riesige Social Media Reichweite. Deren Videos haben, also die Hillsong Kirche ist sehr dafür bekannt, dass sie sehr viel Musik in ihre Gottesdienste einbindet. Die bekanntesten Lieder haben über 450 Millionen Aufrufe auf YouTube und die Sänger haben teilweise Grammys gewonnen. Also es ist auf jeden Fall eine Nummer. Aber die Kirche wird halt auch massivst über Spenden finanziert. Und wenn ich meine massivst über Spenden, dann schauen wir mal in die Bilanz der Hillsong Church Dach.ev rein. Die haben die nämlich veröffentlicht auf ihrer Seite. Und ich als kleiner Quoten-BWLer hier im Podcast muss mich da ja mal reinfuchsen. So, die Betriebseinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von 4.208.491 Euro. Ratet mal, wie viele davon Spenden sind, ohne jetzt ins Recherchedokument zu gucken.
95%.
4,1 Millionen, so ein Guess.
Ja, gut, Henry. ja, es sind genau 97,88% von diesen 4,208 Millionen kommen aus Spenden. Und jetzt fragt man sich, warum kommen denn da so viele Gelder aus Spenden? Die Hillsong Church hat nämlich eine ganz besondere Angewohnheit. Die bittet ihre Member minutenlang zum Spenden. Es gibt bei denen praktisch so ein Drei-Stufen-Modell. Es gibt die normalen Mitglieder, die sind dazu angehalten, ein Zehntel ihres Bruttolohns pro Monat zu spenden.
Das Kirchenzehnt, chillig.
Dann gibt es die sogenannten Vision Maker, die spenden mehr als die 10%. Mhm. Und dann gibt es die Kingdom Maker und die spenden einen erheblichen Teil ihres Bruttolohns. Das waren übrigens 2021 im Dachraum über 250, um genau zu sein 252. Zumindest nach der internen Hillsong Church Bilanz aus 2021. Die aus 2022 ist leider noch nicht da, weil der Abrechnungszeitraum ist dieses Jahr noch nicht fortgeschritten. Jetzt ist diese Church aber auch eine Art Franchise-Unternehmen. Die zahlt jedes Jahr Lizenzgebühren an die Hillsong Church in Australien,
okay.
Gibt das aber nicht offiziell an. In ihrer Bilanz haben sie einen Posten stehen, Spenden an andere Organisationen. Da wurden im Jahr 2021 306.000 abgebucht. Und der Verdacht liegt nahe, dass das die Franchise-Gebühr ist.
Mhm.
An die australische Mutterkirche.
Ja klar, ist logisch.
Aber die Hillsong Church hatte in 2021 Negativsteuern gezahlt. Also sie hat eine Steuerrückerstattung bekommen. In der Höhe von 13.000 Euro und 282.
Mhm.
Sie hat minus 13.000 Euro Steuern gezahlt. Das geht auch nur, weil sie ein eingetragener Verein ist.
Mhm.
Das heißt, sie hat Gemeinnützigkeitsstatus.
Mhm.
Okay. Sie ist gemeinnützig. Das kommt mit erheblichen Steuervorteilen zugrunde.
Jetzt.
Ich werde jetzt nicht erklären, wie die Unterschiede sind,
nee.
Aber die müssen so fucking wenig Steuern zahlen.
Okay, okay. jetzt ist allerdings die Frage, wenn man sich als gemeinnützig einträgt, dann müsste man ja
dann wahrscheinlich... Dann muss man auch Gemeinnützigkeit haben.
Gerade auch,
also genau.
Auch Gelder gemeinnützig anbringen. Wir haben ja jetzt schon, ich habe ja schon angeteasert über die Veruntreuung von Geldern. Wie genau ist das denn jetzt vonstatten gegangen? Oder beziehungsweise das meiste, weiß man denn darüber, dass die...
Also tatsächlich sind es nur Mutmaßungen.
Okay.
Es gibt keine direkten Beweise.
Mhm.
Man kann aber aus Abrechnungsdokumenten, die übrigens von Whistleblowern der Hillsong Church zur Verfügung gestellt wurden, bestimmte Dinge erkennen. Also die Kirche zahlt ihren Angestellten. Es gibt so, in Deutschland gibt es so rund 200 bezahlte Kräfte, so richtig gut von denen verdienen wahrscheinlich so 15. Unter anderem der Pfarrer Freimuth, das ist der Gründer des deutschen Ablegers, der ist auch der sogenannte Leadpastor in Konstanz, da wo die Kirche herkommt,
okay.
Und auch in Wien. Und seine Frau ist auch Leadpastor, weil sie ist die Frau vom Gründer, sie darf das. Und die zahlt ihren Vorständen, also diese Kirche zahlt ihren Vorständen Reisen, da komme ich gleich nochmal drauf, Geschenke, Lebensversicherung, Dienstautos, Fitnessstudio-Abos und
ja.
Wohnungen.
Ja.
Also der Chefpastor lässt zu diesen ganzen Vorwürfen über die Presseabteilung seines Vereins verlauten: Vorwürfe der Veruntreuung von Spendengeldern bei der Hillsong Church Germany weisen wir auf das Entschiedenste zurück. Ja, jetzt gibt es aber in den letzten Jahren ein paar komische Abbuchungen. Erstmal 2013, da wurden 2.000 Euro für einen Aufenthalt im Four Seasons in London abgegeben.
Mhm.
Ich sag's mal so, das ist jetzt kein Motel.
Okay, ja.
2011 dann wieder 800 Euro für eine Nacht im Royal Garden in London. das ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, noch weitere Luxushotel-Abrechnungen. Und dann muss man auch dazu sagen, dass, dass für Abschreibungen von Unternehmen keine Flüge abgebucht werden, die über halt Economy Class gehen, besonders nicht, wenn es gemeinnützige Vereine sind. Ja, der 4.100-Euro-Flug nach Kapstadt war jetzt nicht Economy Class. Dazu haben sich auch Steuergewerkschafter geäußert und die haben auch eine Wohnung in Düsseldorf angemietet. Ja, aber diese Wohnung wurde halt nur ein paar Mal benutzt, nämlich so 1-2 Tage im Jahr. Da haben die aber jeden Monat über 2.000 Euro Miete für überwiesen. Ihre Erklärung ist, ja, bei unserem Standortaufbau in Deutschland wollten wir unseren Angestellten erhebliche Hotelübernachtungsrechnungen ersparen. Ja, dann sollten eure Angestellten diese Wohnung aber auch nutzen und das nach dem dafür angegebenen Zweck.
Ja, ist natürlich dann ganz schön schwierig. Gerade also das hatte ich nämlich auch gelesen mit dieser Wohnung. Weiß man, wem die Wohnung gehört? Also was für mich klingt sowas halt immer nach einem Thema, was wir auch schon mal hatten. Das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Aber für mich klingt sowas immer nach Geldwäsche.
Nee, man weiß nicht, wem diese Wohnung gehört. Man weiß halt nur, dass sie angemietet war. Aber über die Besitztümer von der Wohnung ist jetzt zumindest erstmal nichts bekannt.
Ja, okay. Weil verstehst schon, wieso ich das sage. Ne? Eine Wohnung, die man mietet.
Ja, ja.
Und in der man dann aber gar nicht ist, ist ja eigentlich...
Ja gut, aber das könnte jetzt auch für einen verschwenderischen Umgang mit Spendengeldern sprechen, weil man hat eh so viele von denen, weil man seine Anhänger bittet, ihr halt erhebliche Teile ihres Einkommens zu spenden. Mhm. Und dann machen die paar 1.000 Euro jetzt auch keinen Unterschied. Das könnte auch ein Grund sein. Es muss jetzt nicht um Veruntreuung, also es muss nicht unbedingt um Geldwäsche gehen.
Nee, aber es war so ein Gedanken, den ich da hatte, auch direkt als ich das gelesen habe, weil... Ich meine, man könnte ja so auch relativ einfach Spendengelder in Privatbesitz übergehen lassen. Weißt du, wenn jetzt...
Ja, also es gibt auch keine direkten Quellen dazu, wie viel denn diese Liedpastoren verdienen. Es gibt so ein paar Abrechnungen, die zeigen so 3.000, 4.000 Euro. Die Hillsong Church sagt auch, sie sind absolut wettbewerbsfähig. Mhm. Wie viel das jetzt genau ist, kann man wirklich nicht genau sagen.
Okay, ja.
Was heißt wettbewerbsfähig bei Kirchen?
Ja, das frage ich mich jetzt
aber
auch.
Das überfordert mich jetzt ein bisschen.
Naja, so ein normaler, was heißt normaler Pastor? Also es ist ja keine normale Kirche, aber das Mediangehalt von einem Pfarrer in Deutschland, das kann sich schon sehen lassen. Also
wie viel verdient ein Pfarrer in Deutschland?
Also ein Pfarrer hat ein Durchschnittsgehalt von 42.000 Euro. Gehaltsspanne liegt dabei so zwischen 33.000 und 50.000 Euro. Und das jetzt nur für die unterste Stufe in der Kirchenpyramide. Mhm. Ein Bischof macht schon deutlich mehr.
Ja, logisch. Also ist logisch, weil in Deutschland halt nach Verantwortung bezahlt wird und der steht ja höher, ich sag mal, in der Verantwortung, also, wenn man das so nennen kann. Von daher.
Also so ein Leadpastor würde ja eher so ein Bischof gleich kommen und die machen so 12.000 Euro im Monat.
Also das ist sowas, was man schon eher.
Das ist so viel wie ein Politiker verdient. Das ist so viel verdient ein Bundestagsabgeordneter, 12.000 Euro im Monat.
Ja. Ist auch nicht irgendwie die.
Aber Henry, das ist historisch gewachsen. Früher waren ja die Bischöfe die Politiker.
Ja, okay,
also,
true. Aber so Bischof. Also, würde ich mich eigentlich aussehen.
Ja, aber ich muss sagen, so viel Geld zu verdienen, ist irgendwie ja nicht diese feine christliche sparsame.
Ich verstehe, was du meinst.
Diese Art, dieser.
Ja. Arne?
Ja.
Arne, du hast ja übergeleitet mit diesem Missbrauchsding. Es gibt, also ich würde jetzt gerne sagen, dass die Story funny ist. Die ist aber nicht funny, weil es geht um Kindesmissbrauch. Nämlich der Gründer der Hillsong Church in Australien ist leider angeklagt wegen sexueller Belästigung gegen Minderjährigen und er hat jahrelang, wohl eher jahrzehntelang, den Missbrauch an Minderjährigen durch seinen Vater vertuscht, der übrigens auch Leadpastor in dieser Kirche in Australien war. Ist natürlich doof.
Das ist
natürlich die... Oh, wenn mal wieder die Ausnutzung von Machtschematas auffliegt, das ist ja super doof. Oh, das hatten wir in der letzten Zeit ja gar nicht.
Aber Leute, das Ding ist, ihr müsst doch einfach mal, schätzt euch doch einfach mal glücklich, dass Vater und Sohn ein gemeinsames Hobby haben. Das haben wir heutzutage auch nicht mehr so viele Menschen.
Genau, wollte ich auch mal sagen. Aber wir wollen mal weitermachen. Jetzt ist natürlich das ein bisschen, sag ich mal, kritisch für so eine Kirche, wenn da plötzlich Spendengelder veruntreut werden. Gerade wenn sich die Kirche nahezu nur über Spenden finanziert. Womit hat denn die Kirche jetzt zu rechnen?
Naja, also grundsätzlich eigentlich nur mit dem Verlust des EV-Status, also zumindest von öffentlicher Seite.
Also dass
damit geht ihr die Gemeinnützigkeit flöten.
Genau.
Und dadurch muss sie dann way more Steuern zahlen auf ihre Einkünfte. Was natürlich ihr Jahresergebnis erheblich schmälern könnte. Sie hatten jetzt in 2021 333.000 Euro Jahresergebnis. Das würde dann deutlich geringer ausfallen. Sie hätten dann aber auch die Möglichkeit zur Sonderabschreibung. Das dürfen Vereine nicht.
Was ist diese
Sonderabschreibung, damit kannst du Betriebsmittel außer Tunnel abschreiben. Also Abschreibung ist ja, sagen wir mal, du kaufst dir ein Piano und sagst dann, ich nutze das 10 Jahre, dann darfst du 10 Jahre lang immer ein Zehntel vom Piano abschreiben. Und und das wird dann mit deiner Steuerbemessungsgrundlage verrechnet. Das ist jetzt aber ein bisschen zu viel Finanzkram.
Ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Gut, aber ich meine, ja, rechtlich könnten die natürlich in der Hinsicht eingeschränkt werden. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so der harte Schlag für die. Also natürlich schon, die machen weniger Geld, aber gibt es denn eher so, ich sag mal, sozial irgendwelche möglichen Konsequenzen? Ich meine, das ist jetzt auch eine der größten Kirchen. Küstenfreikirchen.
Also ich glaube, Mitglieder sind durchaus weniger bereit, hohe Spendensummen zu zahlen, wenn sie wissen, dass ihre Spenden veruntreut werden oder dass mit ihren Spendengeldern so lasch umgegangen wird. Also das könnte ein möglicher Ausgang sein.
Aber du meinst so im Generellen macht das jetzt bei der Kirche nicht so die krassen Wellen. Also es wird jetzt wahrscheinlich, also weiß ich nicht genau, ja.
In der katholischen Kirche sind die Leute ja auch noch, obwohl es da ja auch Fälle von Sachen gibt, die deutlich schlimmer sind als Veruntreuung.
Von Spendengeldern, ja.
Und unter anderem halt auch Gelderveruntreuung, also das ist ja gar kein Thema.
Ja, verstehe ich schon. Gut, ist natürlich irgendwie blöd, wenn so machtvolle Institutionen mit sowas immer davonkommen, würde ich jetzt mal so abschließend formulieren, aber da liegt die Macht, sag ich mal, daran, was zu ändern, ja eigentlich eher bei den Mitgliedern. Und eigentlich, also ich nehme jetzt mal an, auch diese Whistleblower zum Beispiel sind ja wahrscheinlich eher Leute, denen das auf den Sack geht und die wahrscheinlich, sie sind ja in der Gesellschaft, christlich sind und die merken, das geht halt gegen die eigentlich christlichen Werte. Weil also immer Luxushotels zu kaufen und so ist halt nicht christlich. Ich würde jetzt ganz gerne auf das nächste Thema überleiten. Es geht dieses mal noch um gewisse Investitionspläne, die unser Wirtschaftsminister vorgestellt hat. Das betrifft sowohl Deutschland, gerade also in Deutschland 31 Projekte in 11 Bundesländern, aber auch ganz Europa. In Europa, also das ist das Projekt ist ein Teil des IPEX oder IPCEI-Projekts, Important Project of Common European Interest. Da sind insgesamt 43 Milliarden für zusammenkommen. 4 Milliarden davon, also fast 10%, kommen aus Deutschland. Das Ziel ist definitiv unabhängiger von China zu werden. Was genau denn jetzt da aber der Inhalt von ist, das kann Henry sehr, sehr gut erklären.
Das ist schon wieder ein Geheimnis ums Thema gemacht, ich finde es wunderbar.
Ich mag das irgendwie,
Es geht um Halbleiter tatsächlich, also Halbleiter sind ja ein, wie erkläre ich das jetzt ohne zu technisch zu werden, also Halbleiter ist ja ein klein technisches Bauteil, das brauchst du
überall in
Technik. Überall, und zwar, also jetzt fragt man sich natürlich, wie überall, und zwar, ich gehe doch ein bisschen technisch rein, Halbleiter haben unterschiedliche Eigenschaften. Und eine dieser Eigenschaften, die wichtigste und top benutzt, ist eigentlich, dass sie Strom nur in eine Richtung leiten.
Ja.
Und das heißt...
Sie leiten quasi halb.
Sie leiten halb, aber das ist was anderes. Egal.
Ja, ich verstehe schon.
Und das heißt, man braucht in jedem logischen Schaltkreis
Halbleiter.
Einen Halbleiter. In jedem NOR-Gate, in jedem OR-Gate brauchst du ein bis zwei Halbleiter, je nachdem, wie das Gate aufgebaut ist.
Ja, also was diese Gates sind, ist jetzt natürlich schwer zu erklären. Es geht einfach...
Schaltung.
Ich sagen,
in jeder logischen Schaltung braucht man die...
Um es kurz zu formulieren, NOR- und OR-Schaltungen und so, sind halt diese Entweder-Oder, Nicht-und, Nicht-Oder-Schaltungen. Also einfach Schaltungen, die quasi, wenn man so will, Entscheidungen treffen. Auch wenn es jetzt sehr vereinfacht und ein bisschen...
Genau, ja. Ist, aber Computer ist halt aus Milliarden davon aufgebaut.
Ja.
Und jeder davon besteht aus mindestens einem Halbleiter-Transistor. Ja. So, und das Problem bei Halbleitern ist, in der Produktion braucht man dafür zwei unterschiedliche Schichten von Metallen, halbleitende Metalle, Silizium zum Beispiel, und diese müssen auf eine ganz, ganz spezielle Weise verunreinigt werden. Da müssen auf Atom genau oder auf Teilchen genau zum Beispiel Phosphorsalze eingearbeitet werden bei Solarplatten, damit die diese halbleitenden Fähigkeiten ordentlich aufbauen können.
Okay,
und ist das also... Das ist ziemlich genau das Problem. Und ja, und deswegen werden die jetzt zum Beispiel nur in China gebaut und die sind die einzigen, die das noch haben, beziehungsweise China und Taiwan.
Jetzt ist natürlich die Frage, klar, wir haben schon gesagt, man braucht es in quasi jedem technischen Gerät. Ich denke mal, du meintest in Computern, aber mittlerweile betrifft das ja fast jedes technische Gerät. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn China und, also du hast schon ein bisschen angeteasert, China und Taiwan haben da quasi eine Art Monopolsituation, dann nur die das produzieren. Wie sieht denn die Marktsituation insgesamt aktuell aus?
Also diese Kristalle, also diese von rechten Siliziumkristalle, das ist eigentlich einer der Points, worum es geht. Und die stellt basically nur TSMC her, also die ich habe es leider gerade nicht, Taiwanese Semiconductor. Unternehmen. Das sind die einzigen, die das herstellen und die sind, das Handelsblatt nennt sie systemrelevant für die Weltwirtschaft. Ich finde, das ist unfassbar schön gesagt, weil die beliefern zum Beispiel Intel, AMD, Apple und Qualcomm. Das ist auch mal eine andere Chipfirma. Das heißt basically, wenn diese Chipindustrie Taiwan zusammenbricht,
durch
Kriege zum Beispiel, dann bricht die Weltwirtschaft ein. Dann funktionieren keine Handys mehr, keine Mikrowellen. Also alles, was technisch ist, funktioniert
irgendwie
nicht
in einer Art
mehr.
Einen Computer drin hat. Also
nein, nicht nur was Computer drin hat. Auch Bewegungsmelder funktionieren nicht mehr.
Okay.
Teilweise funktionieren auch Lampen nicht mehr. Je nachdem, wie technisch die Lampen sind. Also auch so, auch zum Beispiel hier den Lüfter, den wir hinter uns stehen haben, den kleinen, der würde auch nicht mehr funktionieren. Also nichts, was in irgendeiner Form noch ordentlich richtig technisch ist, würde funktionieren, weil halt die Halbleiter weg sind.
Okay. Jetzt ist es ja aber so, dass Robert Habeck gewisse Sachen, sage ich mal, angeleiert hat in Richtung Halbleiter. Was genau betrifft das denn jetzt für Deutschland? Was genau und Europa? Was genau kommt denn da jetzt auf uns zu?
Du hast ja von diesem Projekt gesprochen mit den 43 Milliarden. Das ist generell ein Projekt, um Forschungsgruppen zu fördern, die in Europa daran forschen und zum Beispiel auch Firmen, die sich hier ansiedeln wollen, zu unterstützen. Also zum Beispiel hat man Infineon, die haben schon ein Werk in München, ein kleines, und die wollen nochmal ein großes Werk in Dresden bauen. Dann hast du noch TSMC, die aktuell überlegen, also die TSMC will ein Werk in Europa bauen, aber aktuell ist noch nicht so ganz klar, wo, aber taiwanesische Medien berichten und viele so Insider der Industrie berichten, dass Dresden schon so ein Spot ist, wo die das gerne bauen wollen, aber die sind jetzt halt noch in Verhandlungen, um halt den besten Deal, die wollen so viele Subventionen wie möglich.
Logisch.
Intel will jetzt auch noch ein Werk bauen, die waren jetzt schon dabei, ein Werk in Magdeburg zu bauen, die wollen noch ein Werk bauen, auch in der Nähe von Dresden. Und da sind die halt auch noch am Schachern, um so viele Subventionen wie möglich noch rauszukriegen. Aber man geht davon aus, dass TSMC sich diesen Sommer dazu äußert. Manche sagen, sie werden sich auch erst 2024 dazu äußern, wann über den Standort festlegen und den Baubeginn. Aber auf jeden Fall hat Infineon jetzt schon angefangen, ihr Werk in Dresden zu bauen. Und das bedeutet viel tatsächlich. Also gerade die wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland sollte halt ihm klar sein. Das ist mehr Exporte und einfach mehr Technik in die natürliche Produktion.
Klar, und aber weniger Importe natürlich auch.
Also, und Unabhängigkeit
genau.
Von außen. Aber was gerade das für Ostdeutschland bedeutet, ist, glaube ich, vielen nicht klar. Weil für Ostdeutschland bedeutet das erstmals zukunftsträchtige Technologie in Ostdeutschland, die wir aktuell einfach nicht haben, und daraus folgend halt fehlender Braindrain. Also ich weiß nicht, das Konzept des Brain Drains bedeutet einfach, dass zum Beispiel aus Bangladesch kommen irgendwelche Leute, die gar keine Qualifikation haben, nach Indien, um dann da mehr Geld zu machen. Aus Indien hauen dann allerdings die Ärzte ab nach Deutschland, weil sie hier mehr Geld verdienen können. Und in Deutschland neigen aktuell die Ingenieure dazu, nach Taiwan und in die USA abzuhauen. Und das könnte man halt damit stoppen. Und diesen Braindrain gibt es auch innerhalb von Deutschland. Und zwar viele gut ausgebildete Jugendliche verlassen den Osten, um im Westen halt in der Industrie zu arbeiten, ja, und halt da, okay, zu studieren. Muss man ganz ehrlich sagen, ist halt schon ein bisschen asozial, wenn irgendwelche Jugendlichen aus dem Osten einfach in den Westen ziehen.
Ja,
cringe. Um da zu studieren. ja, das könnte man halt damit aufhalten. Und das wäre halt auch dann für die TU Dresden, sind das halt mächtige Partner. Also die TU Dresden könnte dann deutlich effektiver werden und Vorreiter tatsächlich europaweit, mhm, in der Halbleiterentwicklung.
Gut, du meintest ja, dass sich der...
ja. Aber warte mal noch kurz. Also, ich habe verstanden, ganz viele Firmen wollen ihre Firma in der Nähe von Dresden bauen. Aber was genau macht Dresden so attraktiv? Also, ich weiß, dass sie eine gute Uni dafür haben, aber mehr auch nicht. Also zumindest meines Wissens nach.
Dresden hat die TU. Dresden liegt im Herzen von Europa, relativ im Süden. Und wichtig, Dresden liegt an der Elbe. Das heißt, du kannst den Shit, der da produziert wird, relativ einfach über Hamburg auf den Weltmarkt schleudern. So, das ist halt einer der Punkte. Die Elbe ist halt, Elbe oder Rhein ist halt, und man muss dazu sagen, Sachsen verschleudert halt solche Dinger für den Appel und ein. Also zum Beispiel haben die auch dieses Postzentrum, was bei Leipzig steht, haben sie auch für unfassbar günstig das Bauland abgekauft. Wenn sie jetzt sagen, wir geben Firmen richtig viel Geld und verkaufen das Land günstig, um halt die Wirtschaft und Ansiedlung von Unternehmen zu fördern. Und das macht Sachsen halt deutlich besser als zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Deswegen haben wir jetzt auch erst das Intel-Werk bekommen und deswegen ist das Logistikzentrum der Post auch in Leipzig und nicht in Halle.
Ja.
Kurzer Rant gegen unsere Landesregierung.
Gut, du meintest jetzt ja allerdings schon, dass Deutschland daraus profitieren wird.
Ja.
Könnte. Oder, ja, nee, wird, ganz sicher. Gerade weil es ja eine Zukunftstechnologie ist, die jetzt auch, denke ich mal, so schnell nicht abgeschafft wird. Jetzt ist ja allerdings das Ding, aktuell liegt der Monopol schon in Taiwan.
Ja.
Und es droht ja doch ein Überfall von China auf Taiwan. Man weiß dazu nichts Genaues, aber es könnte sein, dass China die nächsten Jahre auf Taiwan so ein bisschen geiert, machen sie ja schon. Gerade dann, wie würde sich, also ist ja noch eine spezialisiertere.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Könnte sich da denn das entwickeln?
Wenn du, also sobald China Taiwan angreift, ist die Halbleiterproduktion in Taiwan am Ende. Egal, ob die Werke angegriffen werden oder nicht, weil du musst dir vorstellen, das sind Maschinen so groß wie ganze Häuser.
Mhm.
Und eine Erschütterung im Nanometerbereich macht einen 100.000 Euro Silizium, verunreinigten Siliziumkristall wertlos. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Ding läuft, wenn daneben Bomben einschlagen.
Mhm, krass.
Also Bombeneinschläge auf Taiwan würden die gesamte Halbleiterindustrie lahmlegen. Erdbeben auch. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Und das heißt, wenn das kommt, dann werden sich die Firmen halt umsiedeln müssen. Es gibt auch einige Werke, es gibt in Korea ein Werk, es gibt in Japan ein Werk und es gibt in den USA natürlich auch Werke.
Mhm.
Aber halt keine so großen. Das heißt, wenn wir Glück haben und die Werke in Taiwan schon fertig sind, dann wird halt...
In Dresden.
In Dresden fertig sind, dann wird Dresden das neue Taiwan halt bloß ein bisschen kleiner und depolarisierter natürlich, weil die Amerikaner und Japaner werden auch ihre Werke ausbauen in Korea.
Ja, logisch.
Das ist natürlich. Aber gerade für den europäischen Markt dann wird Deutschland oder dann wird Dresden, Zitat von Frau Hansford nochmal aufgegriffen, systemrelevant für die europäische Wirtschaft.
Ja, logisch. Gut, ich denke mal auch, was auch...
Und dann wird Dresden das neue Mainz.
Ja, true. Die durch Biontech so hochgeschossen sind, das könnte sein. Die kriegen richtig viel Geld durch Steuereinnahmen dafür.
Schon. Was ich noch sagen wollte, was ja auch unfassbar schwer wird, wenn Taiwan, sag ich mal, es ist eine Insel und Inseln greift man in der Regel vom Wasser aus an und der Luftraum ist sehr nah am chinesischen Luftraum.
Ja.
Also Import und Export wird, glaube ich, aus Taiwan schwer,
genau,
sobald
das Krieg herrscht. Darüber habe ich gar nicht geredet, aber ja, der Import und Export von Chips wird schwer, Aber die Produktion wird halt auch unmöglich.
Ja, ja. Also, so, dass also selbst, ich meine, selbst wenn die Produktion laufen würde, ist es ja trotzdem nahezu unmöglich, die rauszuschaffen aus dem Land, weil das würde China ja nicht, die denken sich ja nicht, ja, kommt jetzt ein Handelsschiff, lassen wir halt durch die Seeblockade. Das ergibt ja keinen Sinn. So funktioniert eine Belagerung ja nicht. Finde ich interessant, das ist ein doch relativ kurzer Einblick, aber sehr informativer Einblick, zweimal Einblick, nice, Hitze, gab. Wenn wir dann soweit wären, würde ich mal heute zu einem anderen Fakt kommen. Es ist ein, ja, wir haben ja oft öfter Tierfakten gehabt und hatten auch schon mal eine Abstimmung, ob nur der Tier-, Pflanzen- oder Pilzfakt gewinnt. Gerade was, also das hatten wir, glaube ich, boah, wann war das? Vor einem Monat oder so?
Länger her auf jeden Fall. Aber was hat denn jetzt gewonnen? Pflanzenfakt?
Ja, nein, eigentlich hat der Tierfakt gewonnen. Aber wir werden heute trotzdem mal auf einen Pflanzenfakt eingehen. Und zwar, also es gibt so ein, sag ich mal, Lied. Das ist, sag ich mal, das singt jeder Sechstklässler. Ist ein Nazi-Lied, leider. Und zwar Erika. Aber es gibt einen unfassbar tiefen Hintergrund hinter Erika. Also näher so tief ist er nicht. Es gibt eine Pflanze, die heißt, Heidenkrautgewächse, weil die eben auf Heiden wachsen.
Ja.
Und auf Latein sind das die Erika-Zehen. Und so heißt zum Beispiel auch die Schneeheide dann Erika carnea. Und ich frage mich, also das ist, ich finde, das ist so ein Detail, das weiß man ja einfach nicht, aber das ist ja nicht unbeabsichtigt. Aber
weißt du, ob das ein bewusstes Detail ist oder ob das einfach nur ein sehr, sehr lustiger Zufall ist?
Also, auf der Heide blüht ein Blümlein Erika. Und es heißt Heidenkraut und blüht nur auf Heiden.
Ja, okay.
Es ist schon raffiniert. Also,
ja.
Kann man, ja. Es gibt noch sehr viele interessante, also gut, es wächst nicht nur auf Heiden, es gibt ein paar Pflanzen, die gehören da noch hinzu, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, zum Beispiel die Kiwi.
Mhm.
Oder grüner Tee. Ja, und davon pfeife ich mir jetzt auch gleich an rein. Bis zur nächsten Folge.